Herzlich willkommen hier im Podcast. Es geht hier darum, wie du deine Frau stehst und nicht dir selbst im Weg. Ich bin Shivani Vogt, ich bin Psychologin und mir ist wichtig, dass wir Frauen mutig unseren Weg gehen und uns nicht aufhalten oder abhalten lassen von dem, was uns wichtig ist. Das passiert oft Frauen, die merken, dass in ihrer Stimme das Selbstbewusstsein nicht so zum Ausdruck kommt. Und deshalb habe ich Ilkea Knies eingeladen und spreche mit ihr über Stimme und Selbstbewusstsein. Grüß Gott hier im Podcast Frau Selbstbewusst. Und ich habe heute wieder eine ganz, ganz interessante Interviewpartnerin, und zwar die Ilkea Knies. Ilkea, ich habe jetzt gar nicht mehr googeln können. Ich weiß nicht mehr, wie die genauen Bezeichnungen sind. Die Ilkea, sie singt, sie ist Gesangslehrerin und sie hat da ganz schön eine Karriere hingelegt, wenn ich das mitbekommen habe. Und was uns verbindet, ist die Liebe zum Nervensystem, und deshalb habe ich dich auch eingeladen. Herzlich willkommen, liebe Ilkea.
Ja, danke schön, Shivani. Das ist total schön. Ich freue mich jetzt sehr, hier irgendwie im Interview zu sein und bin auch schon ganz gespannt, was du merken wirst. Und das stimmt, die Liebe zum Nervensystem, bei mir vor allem auch zum autonomen Nervensystem, die verbindet uns sehr, weil wir es, glaube ich, beide total wichtig finden.
Genau. Ja, magst du erstmal ein bisschen was zu dir erzählen? Wie bist du zum Gesang gekommen? Was ist deine Verbindung zum Gesang, zum Singen?
Ja, klar. Also ich bin Musikerin, sage ich jetzt erstmal so. Ich habe von klein auf Musik gemacht. Ich wollte eigentlich erst Gitarristin werden, wollte Gitarre an der Hochschule studieren. Hat nicht geklappt. Bin dann umgestiegen auf Gesang, weil mich die Stimme irgendwann so fasziniert hat und ich gemerkt habe, schon sehr früh gemerkt habe, Singen und Stimme, das hat eine total therapeutische Bedeutung auch für mich. Also neben dem, dass ich einfach die Oper geliebt habe, ich bin zeitweise 3 bis 4 Mal die Woche in die Oper gegangen, habe in verschiedenen Chören gesungen und so, aber habe eben einfach auch gemerkt, Stimme ist was zutiefst Therapeutisches, also war es für mich. Und ich habe das erstmal persönlich genommen, im Sinne von, dass es wahrscheinlich für mich so ist, weil ich so einen Knall habe. Habe dann aber ganz schnell festgestellt, als ich angefangen habe zu unterrichten, und ich habe sehr früh angefangen zu unterrichten, dass das für andere Leute auch so ist. Also dass Stimme anscheinend wirklich einen ganz therapeutischen Aspekt hat. Und ich habe dann aber ganz normal Operngesang irgendwann studiert, weil ich, wie gesagt, die Oper so geliebt habe. Hatte massive Probleme mit meiner Stimme, weil das hängt sehr viel von ganz vielen Faktoren ab. Und habe am Ende meines Studiums eine Methode kennengelernt, das funktionale Stimmtraining nach Eugen Rabiner, wo ich gemerkt habe, puh, da kommt jetzt meine Stimme endlich an so einen Punkt, wo ich sie gerne langsam aber sicher hätte. Das hat allerdings alles sehr, sehr lange gedauert, sodass ich keine große Karriere als Sängerin, als Opernsängerin gemacht habe, weil ich, als ich endlich singen konnte, sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp, war ich einfach schon zu alt. Ich habe aber immer wahnsinnig gern unterrichtet, und deshalb habe ich mich eigentlich immer, also die meiste Zeit meines Lebens, als Gesangslehrerin definiert. Meine neue Bezeichnung, sage ich jetzt mal, die ich jetzt seit einiger Zeit habe, auch gerade wo ich jetzt Online-Unterricht ein bisschen anders, ist Gesangsmentorin, weil es nicht nur um Gesangsunterricht im klassischen Sinn geht, sondern um Beratung insgesamt von Sängern und Sängerinnen auf vielen verschiedenen Ebenen. Ich könnte jetzt noch sehr viel dazu erzählen, aber ich denke, das reicht vielleicht erstmal.
Das reicht, ja.
Zum Sängerischen, genau.
Genau, nur dass wir so einen kleinen Eindruck haben, wer da, mit wem ich heute spreche. Ganz spannend finde ich ja, dass du dein Instrument gefunden hast, weil die Stimme ist ja, oder unser Körper ist ja eigentlich wie ein Instrument, das man auch beherrschen muss.
Ja, oder? Das kann man so sagen. Ja, auf alle Fälle. Das war ja auch die kleine Tragik, sage ich jetzt mal. Wenn die Anleitung nicht so ganz passend ist für den Menschen, dann kann es eben wirklich dazu kommen, dass man sein Instrument, ich sage es jetzt mal so ein bisschen fast esoterisch, dass man sein Instrument nicht findet. Und das ist gerade ganz spannend, weil ich merke, bei mir kommen gerade die Tränen hoch, wenn ich das sage, weil Das ist immer eine große Trauer für mich gewesen, dass ich gemerkt habe, ich habe mein Instrument so spät gefunden. Und so spät, als dass ich damit noch hätte auf die Bühne gehen können. Aber ich habe viele andere schöne Sachen dafür entdeckt. Und mein ganzer Weg ist natürlich davon gekennzeichnet, von dieser Suche, das Instrument zu finden und den authentischen Ausdruck wirklich über die Stimme zu finden. Man kann immer irgendwelche kunstvollen Dinge tun, aber wie verbindet man das mit der wirklich inneren Authentizität? Das ist immer meine Frage gewesen.
Boah, total spannend. Da würde ich ganz gern mit dir nachher weiter drüber reden. Mich interessieren erstmal noch die Fragen. Du sagtest, du hast dich mit deiner Stimme nicht wohlgefühlt. Woran hast du das denn gemerkt?
Ich habe, wenn ich meine Stimme gehört habe auf Aufnahmen, habe ich immer gemerkt, also mal abgesehen von den technischen Dingen, die man so sagen kann und wo man drüber sprechen könnte, ob man ein glattes Vibrato hat und dies und das, gibt so bestimmte Merkmale für eine professionell gute Sängerstimme. Aber ich habe es daran gemerkt, dass wenn ich mich gehört habe, ich hatte das Gefühl, es fehlen Frequenzen, es fehlen Schwingungen, die eigentlich, die ich höre, wenn ich mit mir bin, die ich auch bei anderen höre und wo ich so ein ganz tiefes Gefühl hatte von, die gehören eigentlich zu meiner Stimme. Und wieso kommen die nicht? Wieso können die nicht in meiner Stimme sein? Und dann habe ich natürlich ein massives Gefühl von Druck einfach gehabt. Das ist ein ganz deutliches Signal, was viele Sänger und Sängerinnen spüren, die auch zu mir kommen, die sagen, es ist so schwer zu singen. Ja, es klingt ganz schön, aber es ist so schwer zu singen. Und das habe ich auch gefühlt. Es war so ein ganz körperliches Erleben von, es kann nicht sein, dass Singen so schwer ist. Vor allen Dingen war es am Anfang nicht so schwer.
Das ist total interessant, weil dieses Druckgefühl, du sagst, das haben viele Sänger, aus meiner Erfahrung haben das viele Menschen. Weil Druck entsteht im Nervensystem dann, wenn es im Kampf-Flucht-Modus ist.
Ja.
Dann ist dieses Gefühl von Druck da, das wirst du kennen. Und das haben ganz viele Menschen und die wissen gar nicht, dass man das ändern kann. Die denken alle, das ist normal. Und was
Ja.
ich auch interessant finde, ist, ich bin ja Podcasterin und da gibt es eine Podcast-Szene und da gibt es so diese Aussage, akzeptiere deine Stimme einfach. Und ich weiß, es gibt einige, die in der Stimme genau das merken, wie du das gespürt hast, dass da was anderes möglich ist. Und dann wird denen eingeredet, dass die Stimme ist okay. Akzeptiere die Stimme einfach so, wie sie ist. Und ich bin anderer Meinung. Ich glaube einfach, dass einem das Innere auch sagen kann, dass da mehr drin steckt. Und wenn man eben aus dem Kampf-Flucht-Modus rausgeht, dass dann ein anderer Klang da ist und auch das andere, so was ich jetzt bei dir mitbekommen habe, du bist so berührbar. Du wirst traurig, du merkst, da ist jetzt was da und du sprichst es aus und du weinst einfach. Du bist in Kontakt mit dir. Und das ist bei vielen anderen nicht so. Und da ist ja auch dieses Nervensystem so dieses das Entscheidende, dass das passieren kann, dass das da ist.
Ja, das ist ganz. Und Shivani, ich bin mit dir total einer Meinung darüber, dass das, also wenn du sagst, du bist damit nicht einverstanden mit diesen Aussagen, weil das ist genau die Arbeit, die ich tue. Das ist die Arbeit, die ich bei mir selbst erlebt habe. Also ich bin ja zum autonomen Nervensystem gekommen, weil ich eine Ausbildung gemacht habe in Somatic Experiencing. Und diese Ausbildung habe ich deshalb gemacht, weil ich habe ein Wochenende gemacht mit einem Intro in Somatic Experiencing, hatte 3 Wochen danach eine Gesangsstunde und habe so anders gesungen,
Das
ohne
glaube ich
dass ich
dir.
zwischendurch
Ja.
geübt hätte oder irgendetwas. Und die Übungen, die wir an diesem Wochenende gemacht haben, die kannte ich alle, aber ich kannte sie nicht in der Art. Und da hat mein Lehrer hinterm Klavier gesessen und hat geweint. Er hatte Tränen in den Augen und hat gesagt, ich habe. Muss ich schon wieder weinen, meine Güte. Was ist das für
Ja.
ein wunderbares Interview? Der hat zu mir gesagt, ich habe so lange darauf gewartet, dass das in deiner Stimme erscheinen darf. Und so hat es sich
Boah.
für mich auch angefühlt.
Ja.
Und das, was ich an subjektivem Gefühl hatte, war dieses, ich habe auf einmal keine Angst mehr. Ich wusste aber bis zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass ich Angst hatte, dass ich mit Angst in den Gesangsunterricht gehe. Und es war wirklich keiner von diesen Lehrern, die einen so fertig machen oder so. Das ist der liebenswerteste Mensch im Unterricht gewesen, den ich überhaupt je kennengelernt habe. Und doch bin ich mit Angst seit Jahrzehnten in diesen Unterricht gegangen und in jeden anderen Unterricht anscheinend auch. Und das macht was mit der Stimme. Und das hören die Menschen. Die hören, wie ist der Zustand. Und wenn ich im Kampf-Flucht-Modus bin, dann hören das die Zuhörerinnen und Zuhörer beim Podcast auch. Die merken
Genau.
das vielleicht nicht direkt, aber die spüren das. Das spürt jeder von uns, in welchem Zustand jemand ist. Und wir hören das alle.
Und dann hört keiner gerne zu und dann kommt keine Verbindung zustande. Und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen in Verbindung sein und deshalb ist es ganz wichtig.
Ja. Absolut. Das finde ich auch. Und ich meine, das ist sehr lustig. Ich habe Kurse bei wirklich guten Leuten nicht gemacht, weil ich ihre Stimmen nicht ertragen konnte, weil ich
Super.
gemerkt habe,
Ja.
mein Nervensystem reagiert so heftig. Und bei manchen
Ja.
Leuten, die ich echt gut finde, habe ich mich lange darauf vorbereitet und habe gesagt, okay, wenn du mit dieser Frau arbeitest, das sind meistens Frauen leider, dann stell dich darauf ein, dass du dich regulierst die ganze Zeit. Die meinen das nicht so. Du musst nicht weglaufen, musst keine Kopfschmerzen kriegen. Du machst Pausen, wie du es möchtest. Du möchtest das wissen. Aber diese Stimmen sind manchmal sehr herausfordernd, sage ich jetzt mal so.
So erlebe ich das auch. Wenn man da mal ein Gefühl dafür hat und das Wissen dafür, dann ist das eine neue Welt, die sich einem auftut. Und die würde ich gern den Hörerinnen auch auftun. Das ist mir ganz wichtig. Deshalb habe ich dich eingeladen,
Ja.
weil ich an deinem vielfältigen Wissen einfach auch anknüpfen mag oder das einfach auch in die Welt bringen möchte. Das ist mir ein echtes Anliegen.
Schön.
Und ich merke, so wie es sich. Du sagtest, du hast eine Ausbildung in SE gemacht, Somatic Experiencing. Vielleicht die Hörerinnen wissen nicht alle, was das ist. Das ist eine Traumatherapie-Technik, die von Peter Levine entwickelt wurde. Was hat dich denn da hingeführt? Was hat dich denn da fasziniert?
Also, ich sag mal so, ich bin schon sehr früh, ich habe Asthma. Ich bin schon sehr früh mit Therapie insgesamt in Bewegung, ja doch, in Bewegung, sage ich jetzt mal, ganz früh irgendwelche Sachen, habe dann Körpertherapie gemacht und so. Und ein Kollege von mir hat SE gemacht, weil der wiederum über das Kranio kam, auch ein Sänger, kraniosakrale Arbeit. Und der hat immer so begeistert davon erzählt. Und der hat diesen Workshop ans Rabbiner-Institut geholt für uns Sänger, weil er gesagt hat, das ist was ganz Bedeutendes für uns Sänger. Und ich hatte immer das Gefühl, wir waren sehr eng immer im Kontakt. Ich hatte immer das Gefühl, das scheint wichtig zu sein. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe auch an diesem Wochenende, ich habe nicht wirklich begriffen, was diese Arbeit ist, weil das ist, ich weiß das jetzt, man muss die erleben. Man kann die nicht so richtig erklärt bekommen. Wenn man was erlebt hat, dann ist es gut, was erklärt zu bekommen. Aber vorher, also bei mir hat es keinen Sinn gemacht. Und ich habe dieses Wochenende gemacht und habe nicht wirklich richtig verstanden, worum es geht. In einem Moment habe ich was verstanden, als die Workshop-Leiterin eine kleine Session mit mir gemacht hat. Da habe ich in mir gespürt, was passiert. Und habe gedacht, wow, Hammer, was ist das? Und als dann diese Geschichte im Gesangsunterricht kam, das war einfach was, wo ich am eigenen Leibe gemerkt habe, wenn ein Wochenende diese Wirkung entfaltet auf die Stimme, dann ist es ein Baustein für die Arbeit mit Stimme, der ist so wichtig, das muss ich lernen. Das muss ich nicht lernen, weil ich glaube, dass ich lauter hochtraumatisierte Sänger bekomme, obwohl die auch ab und zu mal da sind. Aber das wollte ich lernen, weil ich gemerkt habe, der Zusammenhang zur Stimme, der ist so entscheidend. Ich will da mehr drüber wissen. Bin nach Hause gefahren, habe mich sofort ins Internet gesetzt, habe geguckt, wo ist die nächste Ausbildung, habe mich angemeldet und
Super.
schwupps, 3 Monate später war ich da.
Super. Haben wir eine interessante Parallele. Ich hätte ganz lange gerne diese Ausbildung gemacht und bei mir war es so wie bei dir mit dem Singen. Ich war aufgrund von meiner Geschichte so lange damit beschäftigt, dass ich mein Nervensystem lerne zu verstehen und zu regulieren, weil ich alle möglichen Traumata hatte. Bindungstraumatisiert, schocktraumatisiert. Und ich hatte einfach nicht die Kraft und nicht die Zeit, die Ausbildung zu machen. Und mittlerweile glaube ich, ja, ich habe mir das alles selber beigebracht und es hat sich einfach selber so entwickelt. Ja, ich mag jetzt nicht sagen, ich bin zu alt dazu.
Das glaube ich auch nicht. Man ist nie zu alt. Und zu dieser Ausbildung ist man schon gar nicht zu alt,
Da ist
wenn man
man
die
nicht zu alt,
Sprache
das
und
stimmt.
man das Interesse hat, einfach da nochmal reinzugehen und was einen da treiben könnte und was man davon sich verspricht. Ne? Das ist, glaube ich, mehr die Frage.
Genau. Ja, jetzt wollte ich dich gerade was fragen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Genau. Wenn ich jemanden begleite, dann spielt der Hals ganz oft eine Rolle. Also dieses dass ein Kloß im Hals steckt, dass man eine Wut da drin hat, weil man was nicht ausgesprochen hat, was plötzlich fallen mir Worte ein, die mir im Hals gesteckt sind. Also der Hals ist wirklich, würde ich sagen, immer ein Thema. Und wenn du jetzt sagtest, es sind natürlich keine Traumatisierten, Hochtraumatisierten, die zu dir kommen, aber der Hals ist wichtig. Ich finde, dieses Wissen vom Nervensystem wäre eigentlich für alle Menschen wichtig. Was hat es dir denn jetzt gebracht, wenn du es überträgst auf deine Arbeit? Was ist denn für dich praxisrelevant? Weil du arbeitest ja tatsächlich nicht mit Traumatisierten, aber wie hat sich deine Gesangsarbeit geändert dadurch?
Also es ist sehr vielschichtig, was sich geändert hat. Also erstmal hat sich der Umgang grundsätzlich mit den Menschen geändert, die zu mir in den Gesangsunterricht kommen. Weil das Wissen darüber, dass es für jeden und jede erstmal wichtig ist, dass Sicherheit eine ganz, ganz große Rolle spielt für unser Nervensystem, bevor wir eigentlich überhaupt uns in einen bestimmten Modus begeben können, hat einfach dazu geführt, dass ich noch mal ganz anders mit den Leuten umgegangen bin im Gesangsunterricht, weil ich immer dieses Thema auf einmal auf dem Schirm hatte. Es geht darum, dass der Raum sicher ist, also dass Menschen sich zum Beispiel aussuchen, wo sie stehen, dass ich keinen Platz jemandem gebe und sage, da steht mein Sänger, sondern dass ich die Menschen einlade, sich dahin zu stellen, wo es ihnen wohl geht, dass ich das selber auch beobachte, dass ich zum Beispiel Sänger, es gibt immer wieder Sänger, die stellen sich ganz dicht ans Klavier und gucken mich mit großen Augen an, die sich dann gar nicht mehr bewegen. Und das ist dann einfach etwas, da sind wir bei dem Stichwort, was du gesagt hast, Entwicklungstraumata, Bindungstraumata, irgendwas in der Richtung, dass ich natürlich da dann eine Idee habe, was steckt dahinter, dass jemand so viel Kontrolle braucht, irgendwie übers Sehen, und wie kann ich dann damit umgehen? Das heißt, ich habe in meiner Stimmarbeit, wo ich sehr viel mit Körper auch arbeite, habe festgestellt, dass mir der Körper dann erstens hilft, mit den Sängern und Sängerinnen nochmal auf einer ganz anderen Ebene auch wieder anzukommen. Ich habe das immer mehr so, sage ich jetzt mal, psychomotorisch, nein, eigentlich mehr motorisch gesehen. Der Körper gehört dazu als Instrument und wenn wir den kennen auf eine gute Art und Weise, ich habe viele Kenntnisse in Anatomie und Physiologie, dann kann das die Stimme unterstützen. Der Körper sagt aber noch viel mehr. Und das hat mir einfach mehr Informationen über meine Sänger gegeben, sodass ich auch meine Sprache zum Beispiel, also wir haben sowieso eine Art von Fragepädagogik und gar nicht so eine Anweisungspädagogik, macht dies, macht das. Es geht viel um Selbstwahrnehmung, von der passt es auch super. Aber da habe ich noch mal genauer auch auf meine Worte geachtet und einfach dem nachgespürt, was ist denn an Erlaubnis? Also die Erlaubnis hat noch viel mehr Platz in dem Sprechen mit meinen Schülern und Schülerinnen gehabt. Und natürlich sämtliche Kenntnisse darüber, was kann es für Ängste geben? Also ich meine, Sänger und Sängerinnen stehen auf der Bühne, die haben vielfältige Auftrittsängste. Da kommt
Stimmt.
natürlich auch noch mal so ein ganzer Bereich dazu, sozusagen, wie kann ich wirklich mit starken Nerven auf die Bühne gehen? Und wie hängt aber auch die Nervenstärke auf der Bühne damit zusammen, wie ich singe? Wie sicher bin ich mir eigentlich meiner Stimme? Da komme ich dann wieder in diese stimmpädagogischen und stimmtechnischen Fragen. Wenn ich eine Technik zum Beispiel verwende, die mich selbst ständig in den Kampf- und Fluchtmodus bringt, weil ich bestimmte Frequenzen produziere, die das ständig in mir selber ansprechen, oder wenn mein Hals auf eine bestimmte Art und Weise nicht geöffnet ist, weil ich eine bestimmte Technik habe, dann kann ich auch nicht sicher auf der Bühne sein, weil ich mir ständig selber über meine Stimme und mein Nervensystem diesen Zustand von Kampf oder Flucht gebe. Und je nachdem, was ich dann bin, bin ich dann die, sage ich jetzt mal, die Rampensau, die dann immer so ein bisschen schrill rüberkommt und so nach vorwärts geht, oder die, die einfach auf der Bühne immer am Schlottern sind. Und das hat ganz viel damit zu tun. Und ist eben in Verbindung mit Gesangstechnik auch. Und das ist natürlich mega, mega spannend.
Total spannend. Vor allem, weil du es auch selber erlebt hast, erstmal an dir ausprobiert hast. Klasse. Das erinnert mich jetzt an eine Situation, die ich am Flughafen erlebt habe. Da hat mein Mann, wir haben da gewartet und da war einer von diesen vielen Fernsehern. Das war in Indien und da lief irgend so eine Soap. Die war ohne Ton. Und mein Mann sagte irgendwann, du schau mal die an. Du kannst an der Körpersprache erkennen, wer ist da im Kampf-Flucht-Modus und wer nicht? Und dann habe ich da eine Weile hingeschaut und dann sagt er, und du kannst ganz genau sehen, was die reden, auch wenn die in einer anderen Sprache sprechen. Und dann dachte ich, Wahnsinn, ja klar, das stimmt. Du siehst genau an dem, wie die Körpersprache ist, was da inhaltlich geredet wird, ob das jetzt feindselig ist, ob da jemand Angst hat. Das ist total sichtbar und das hat mich total überrascht. Weil viele, die in diesem Kampffluchtmodus sind, die möchten sich ja hinter ihrer Maske verstecken. Und da ist mir klar geworden, das geht gar nicht. Es ist gar nicht möglich.
Ja, das stimmt.
Man kann das gar nicht spielen.
Nee, das geht nicht. Und das ist was, was wir im Singen ja auch haben. Also wenn wir jetzt wieder auf das Nervensystem kommen und gerade auf das autonome Nervensystem. Ich schreibe ja gerade ein Buch über Stimme und Nervensystem.
Ah, okay.
Ja, und bin da gerade sehr damit beschäftigt, auch einfach nochmal zu gucken, welche Nerven spielen wo eine Rolle. Und wenn wir zum Beispiel, also gerade wenn es ums SE geht, da spielt ja die Polyvagaltheorie von Stephen Porges eine ganz große
Ja,
Rolle, wo
genau.
einfach Hirnnerven ja total wichtig sind. Und
Ja.
unter anderem ist da ein Hirnnerv, der die gesamte Mimik steuert. Das heißt also, da sind wir von der Stimme nochmal ganz abgesehen, die auch noch dazugehört, sind wir ja mitten im Thema. Das heißt, es ist relativ klar. Und wenn man da mal so ein bisschen durchsteigt, ist es total logisch, dass man das sieht, dass man das hört. Das ist einfach, ich sage jetzt mal so salopp, das ist halt bei uns so verschaltet, ne?
Es ist halt so verschaltet. Genauso sind wir gebaut. Und so
Ja.
wie Stephen Porges so gerne sagt, dass die Frauen sich blöderweise heute gerne die Fältchen wegspritzen lassen, an denen man dann sieht, ob ein Lächeln echt ist oder nicht. Weil das ist ja was, was unser Nervensystem in Bruchteilen von Sekunden wahrnimmt und darauf reagiert ja. Und das ist das, was dann unser Nervensystem umschaltet. Wenn wir merken, oh, dem Menschen kann ich gar nicht vertrauen.
Ja, das ist super interessant, dass du das sagst. Ich halte nämlich am Institut, am Rabbiner-Institut immer Vorträge über alle möglichen anatomischen Sachen, weil wir ja Gesangslehrer ausbilden und ich bin mit in der Ausbildung tätig. Ich halte besonders gerne den Vortrag über die Mimikmuskeln. Und eins der Beispiele, die ich ganz am Ende, wenn ich sozusagen verschiedene Gesichter auch zeige von Menschen und bitte die Leute wahrzunehmen, wie das bei ihnen ankommt. Da gibt es immer, ich nehme immer irgendein Gesicht von irgendjemanden, die sehr, sind meistens Frauen, die sehr, 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 sehr schönheitsoperiert sind. Also wo wirklich fast nichts mehr natürlich da ist. Und bitte die Menschen einfach nur vorher, es geht nicht um Bewertungen, ob ich das hübsch finde, ob ich das wie auch immer finde, sondern es geht um die Wahrnehmung innen drin. Wie fühlt sich das an, dieses Gesicht anzuschauen, in dieses Gesicht zu schauen? Und das ist total spannend, weil ganz, ganz viele Leute sagen, es gruselt mich, ich weiche zurück, ich bin total unsicher, ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll und lauter so Dinge. Und dann denke ich mal, wie tragisch ist das? Weil die Menschen, die machen das ja, weil sie glauben, wenn sie sich dadurch schöner machen, dass sie mehr Liebe bekommen, dass sie mehr Zuwendung bekommen, dass sie mehr Kontakt bekommen. Und das
Genau.
Gegenteil ist der Fall, weil wir neurobiologisch so gebaut sind. Ich meine, ist das nicht ein Drama ohne Ende?
Es
Das
ist
müsste
ein
jeder
Drama.
Schönheitschirurg wissen.
Wir sagen es Ihnen, aber Sie wollen es wahrscheinlich nicht wissen, weil dann verdienen Sie kein Geld mehr.
Ja.
Es ist wirklich tragisch. Es ist auch in meiner... meine Kollegen, die haben ja viel zu tun mit diesen Narzissten, die diese Maske aufsetzen, die Manipulationsspielchen treiben und die dann den anderen sagen, wie sie da rauskommen. Und aus meiner Sicht kann man nur rauskommen über die eigene Körperwahrnehmung. Zu spüren, hier fühle ich mich nicht gut, das fühlt sich nicht gut an, weil alles andere kann man vorspielen, aber nicht
Ja,
die Körperwahrnehmung.
das finde ich total wichtig und total gut. Das ist auch Teil, ist witzig, es gibt so viele Gemeinsamkeiten. Das ist Teil der Gesangspädagogik, mit der ich arbeite. Es geht um dieses sensomotorische Wahrnehmungstraining und wir gehen davon aus, dass es super wichtig ist, wirklich sich selber wahrzunehmen, die Stimme wahrzunehmen, den Prozess der Stimmgebung, den Prozess der Resonanz, das wirklich körperlich wahrzunehmen, nicht nur das Ohr einzuschalten und zu denken, das hört sich jetzt schön an und oh ja, tut nicht weh, dann wird es wohl toll sein, sondern es geht wirklich darum, wie spüre ich das? Wir arbeiten zum Beispiel gar nicht mit Vorsingen und Nachsingen, weil uns es ganz wichtig ist, dass jemand wirklich zu seiner eigenen Stimme findet und die erlebt, körperlich erlebt. weil das ist das einzige Mittel, wie wir eine Stimme auf eine gute Art und Weise wirklich kontrollieren können. In jedem Raum, in jedem Alter. Wir können das in jedem Gesundheitszustand, das ist das, was wir fühlen können. Wie geht es uns selbst mit unserer Stimme? Und nicht nur irgendein äußeres Ohr, was eine Frequenz hört, sondern alles, der ganze Körper. So wichtig, weil das ist wirklich ja das, wie wir wissen, wie es uns geht. Also,
Richtig,
was
ja.
anderes gibt es ja nicht.
Die innere Wahrnehmung, die Körperwahrnehmung. Das ist übrigens das, was auch bei den Therapeuten erst jetzt langsam reinkommt. Die lernen das auch erst durch diese Traumatherapie-Techniken und Stephen Porges, Peter Levine und vor allem Deb Dana, die, ich glaube, sie ist aus Dänemark, die bringen das langsam rein. Aber bei denen, die momentan eine Kassenzulassung haben, da ist das nicht gelernt. Da ist es vielleicht manchmal intuitiv da, aber das ist nicht Teil von der Ausbildung und das ist unglaublich schade. Weil das ist so die Königsdisziplin. Das ist eigentlich das, wo es erst anfängt, interessant zu werden für mich.
Ja, das find ich total wichtig, dass du das sagst. Weil ich bin ja mit meiner langen Therapiekarriere, ich bin irgendwie als Jugendliche in der normalen Gesprächstherapie gewesen, wo das irgendwie überhaupt kein Thema war. Und ich kann mich auch an nichts mehr wirklich erinnern. Aber die Beziehung hat gestimmt. Und von daher war das so, wo ich dann im Nachhinein gedacht habe, die Beziehungsebene war das. Und ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, Milton Erickson hat es, glaube ich, mal gesagt, dass das das Allerwichtigste ist, die Beziehung zwischen Therapeut und Klient, dass die was heilt. Für mich war das auf alle Fälle so, weil dieses ganze Gespräche, das war mir irgendwie, ich wusste schon sehr früh, dass da irgendwas auch komisch war, aber die Beziehungsebene mit dieser einen Therapeutin, die war so gut, dass ich das Gefühl hatte, boah, da durfte dann was passieren. Und dann später die Körperpsychotherapie, ich meine, die haben ja auch verrückte Dinge getan, wo man jetzt mittlerweile auch weiß, aus diesen ganzen Sachen mit dem autonomen Nervensystem, also die ganzen Katharsis-Sachen, die ich auch noch mitgemacht habe, wie schrei los und hau auf das Kissen und schrei böser Papa und dann wird es schon vorbei sein. Ich meine, das habe ich auch
Bringt
jahrelang
nichts.
gemacht. Es hat leider nichts gebracht. Also in dem einen Moment war es irgendwie cool und ich habe tolle Leute da überall kennengelernt. Aber es hat mich selbst nicht wirklich verändert. Mich selbst wirklich verändert hat echt erst die Therapie-Sessions mit Leuten, die SE, beziehungsweise NAM, das ist noch so eine andere Disziplin, die auch damit arbeitet,
Da
die
geht es um
das irgendwie gemacht haben.
Bindungstrauma, da geht es um frühe Bindungsverletzungen.
Genau. Und das hat wirklich tief was verändert. Das hat meine Stimme verändert. Und zwar im Singen wie im Sprechen. Also alle Leute, die mich nach langer Zeit wieder erlebt haben, nachdem ich diese Therapie gemacht habe, die haben alle gesagt, wow, was hat sich denn da alles verändert? Also das ist was, was wirklich, wirklich an die Wurzeln geht. Ich meine, all die anderen sind ja nicht doof, die haben es ja auch versucht mit allem, was man so wusste. Aber
Ja.
das könnte man, sollte man jetzt mittlerweile wissen, das sind wirklich die Dinge, die gehen an die Wurzeln. Da können wir tief was verändern.
Ja, dass es die Beziehung ist, die heilt, das wissen alle mittlerweile. Und es ist diese Verbundenheit. Ich kann nur aus einem verbundenen Zustand jemanden in die Verbundenheit holen, anders geht's nicht. Das weißt du.
Ja.
Und das ist das, worum es geht. Das ist das, was jeder Therapeut macht. Es geht darum, den anderen aus dem Zustand, wo er nicht verbunden ist, in die Verbundenheit zu bringen. Und das ist die ganze Kunst. Das ist ganz einfach. Und trotzdem ist es nicht immer einfach. Jetzt hatte ich dich vorhin gefragt, was hat es denn verändert für dich selbst und für deine Schüler, wenn du unterrichtest. Und ich weiß, du hast auch noch ganz viel anderes Wissen. Du kennst dich auch anatomisch aus. Du beschäftigst dich auch mit den Faszien. Was hat denn das noch für eine Bedeutung?
Das ist, ja, das, die Faszien haben mich eigentlich angefangen zu faszinieren, sage ich jetzt mal, als ich in meine erste Körperpsychotherapie kam. Weil das war eine Körperpsychotherapie, die diese Faszienarbeit nutzte von Ida Rolf, die damals aus den USA hier rüberkam, die sozusagen Bindegewebsarbeit, Faszienarbeit auf eine andere Art und Weise gemacht hat und Faszien sozusagen über eine bestimmte Technik quasi gelöst hat. Es gibt immer noch das Rolfing. Und dann hat es Leute gegeben, die haben diese Faszienarbeit, haben festgestellt, in diesen Faszien oder in diesen Faszienstrukturen, wenn wir damit arbeiten, erscheinen auf einmal psychische Themen. Also das ist nicht einfach nur so eine körperliche Sache. Dann arbeite ich irgendwie damit und dann ist der Mensch wieder im Lot. Da gibt es ja so ganz tolle Sachen, wieder im Lot und also es geht dann immer ums Lot und so. Die haben gemerkt, das ist noch viel, viel mehr in diesen Faszien. In so einer Therapie bin ich irgendwann gelandet, weil ich gemerkt habe, das Gespräche bringt mich leider nicht weiter. Und da haben mich die Faszien angefangen zu faszinieren. Da hat hier noch keiner von Faszien geredet. Das war immer noch das Zeug, was man immer wegschnippelt in der Anatomie. Aber ich fand das so spannend, weil ich eben diesen psychoemotionalen Aspekt da drin so sehr erlebt habe. Und das war meine erste Idee von Faszien. Und ich habe dann gemerkt, als ich dann anfing, mit Körper auch zu arbeiten, in der Rabbinemethode, ich habe halt gemerkt, dass auch Körperbewegungen irgendwie sind ja nicht nur Muskeln, sondern das ganze fasziale System gehört ja dazu. Und wenn da Emotionen sind, dann sind Körperbewegungen natürlich auch etwas, was Emotionen hervorrufen kann. Und das habe ich im Gesangsunterricht immer mal erlebt. Ich habe da wirklich, ohne dass ich es irgendwie bewusst gewollt hätte, in einer ganz normalen, sage ich jetzt mal, Körperübung, hatte ich auf einmal eine Frau da stehen, die Flashbacks an ein ganz schreckliches Erlebnis hatte, an ein wirklich traumatisches Erlebnis. Und dann habe ich angefangen, diese Faszien näher anzugucken und festgestellt, in den Faszien, also das habe ja nicht ich festgestellt, sondern ich war viel im Kontakt mit Robert Schleip, ich nenne ihn immer den Faszienpapst in Deutschland, einer der ersten Rolfer in Deutschland. Und der hat ja schon ganz, ganz viel darüber dann auch geforscht. Und habe ich gemerkt, es hat ganz viel mit dem Nervensystem zu tun. Und dann war natürlich irgendwann der Schritt nicht mehr weit zu sagen, ah, ich habe mich mit Faszien und mehr ihrem Aussehen und so beschäftigt und dann aber eben mit dem Nervensystem zu merken, viel der Neurologie sitzt ja in den Faszien und dann gibt es auf einmal noch mehr Verbindungen zwischen Faszien, Nervensystem, Rezeptoren, was machen die eigentlich und so. Und deshalb bin ich auch mit den Faszien ganz viel beschäftigt, weil man natürlich wissen will, wenn wir uns bewegen und motorisch sind, wo kommt es denn her? Was ist denn eigentlich die Bewegung?
Und da bist du jetzt bei was gelandet, was aus meiner Sicht unsere Psychologie noch nicht so gut untersucht, wie sie es könnten. Weil ich habe zum einen zu tun mit Menschen, die natürlich aktuell Interaktionsthemen haben, Stressthemen, wo man das Nervensystem regulieren lernen kann. Aber die haben auch alte Themen. Und wo sind diese Themen gespeichert? Wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht im Gehirn, sondern in den zugehörigen Faszien.
Ja, genau. Und ich meine, es gibt so ganz typische Stellen, sage ich jetzt mal. Also wenn man mit der Faszienstruktur um das Kiefergelenk arbeitet, da sitzt ganz viel. Also die meisten sind sich, glaube ich, einig darüber, dass wir da, je nachdem, wie wir damit arbeiten, dass wir da ziemlich viele Themen um Wut finden. Und das ist ja
Richtig.
interessant. Unser Sprachgebrauch sagt es ja schon sehr viel länger, als wir überhaupt wissen, dass es Faszien gibt. Ne? Also
Richtig.
wenn jemand die Zähne zusammenbeißt und da irgendwie durch muss, dann sagt das ja was Bestimmtes aus. Und das ist ja auch wieder so eine Schnittstelle. Dann bin ich auf der einen Seite psychoemotional an so einem Thema, was ich selber erlebt habe, auch in der Therapie, was da alles ist. Und gleichzeitig bin ich Sängerin. Und da ist es wichtig, dass wir unser Kiefer auf eine bestimmte Art und Weise bewegen können, damit unser Resonanzraum gut funktioniert. Wenn wir aber den Kiefer immer gegen einen Widerstand aufmachen, und das heißt, wenn ich diese Wut, die da ist, nie loslassen kann und das immer etwas ist, dann werde ich natürlich von jemandem lernen können, ich muss den Mund aufmachen. Das kann jeder motorisch irgendwie lernen. Aber es ist ja immer, der Impuls ist ja immer da, den Mund wieder zu schließen. Weil auf der einen Seite die Emotion will, dass der Mund zu ist und gleichzeitig ist das ja auch eine unserer Schutzzonen. Also da ist dann alles im Grunde genommen, sage ich jetzt mal, ist so ein Kiefergelenk mit der Fascia masseterica und alles, was da dranhängt, ist mit all diesen ganzen Sachen verknüpft. Da haben wir sozusagen die Faszien mit dem Nervensystem drin, da haben wir die Stimme mit ihren Sachen, wie sie funktionieren kann, drin, da haben wir die ganze Psychologie drin. Kann ich mir erlauben, den Mund aufzumachen oder kommen dann all die Schreie raus, die ich immer zurückhalte? Also, das ist alles, da ist alles da.
Richtig. Oh, und jetzt bin ich ganz fasziniert, wenn du so erzählst und du sagtest am Anfang und dann war ich zu alt, um zu singen. Ich habe so das Gefühl, bei dir ist ganz viel gereift und fließt jetzt ganz viel zusammen. Und jetzt weiß ich, du machst auch jetzt einiges daraus. Du hast gerade ein Online-Programm. Magst du da was dazu erzählen? Für wen ist das? Was kann man da bei dir lernen? Weil du hast ja so viel Wissen, so viel zu geben.
Ja, Also ich habe unterschiedliche Sachen, ne? Ich arbeite ja einmal mit einer Kollegin zusammen. Wir haben ein funktionales Stimminstitut im Bereich der Popularmusik hauptsächlich. Mit der gebe ich zum Beispiel gerade, wir sind gerade mittendrin, einen 4 Wochen Kurs über Faszien und Stimme. Da können alle möglichen Leute können da teilnehmen. Das ist einfach ein Thema, wo wir jetzt gerade sehr mit beschäftigt waren. Wo ich allerdings selber jetzt Anfang des Jahres das erste Mal ganz alleine einen Kurs dazu entwickelt habe, das hieß die nervenstarke Stimme. Und da habe ich wirklich mit Stimme und autonomem Nervensystem gearbeitet und habe hauptsächlich, sage ich jetzt mal, also zu einem großen Teil, sage ich jetzt mal, Sänger und Sängerinnen in diesem Programm gehabt. Also weil das arbeitet viel mit der Stimme, auch mit den Stimmräumen. Also wer viel Erfahrung mit der Stimme hat, kann da auch gut profitieren. Aber es ist das kein Kurs für Anfänger und Anfängerinnen, sage
Das
ich jetzt
weiß
mal.
ich. Ich mag aber trotzdem wissen, was du tust, dass du so einfach drüber sprichst,
Ja.
was du aus deinem Wissen jetzt machst, weil ich habe das Gefühl, das ist wie so ein Schmelztiegel, in dem das jetzt alles so verschmolzen wird und jetzt kannst du es doch weitergeben, weil du vorhin sagtest, du warst zu alt zum Singen.
Ja.
Jetzt ist in dir das gereift, alles, was du da so für dich gesammelt hast und du gibst es trotzdem weiter.
Ja, es ist ja nicht so, dass ich nie auf der Bühne gestanden hätte. Das klingt immer so ein bisschen dramatisch. Manchmal bin ich ein
Okay.
bisschen dramatisch. Also ich habe schon nach meinem Studium, habe ich auf der Bühne gestanden. Ich habe viel Tourneetheater gemacht, so Operette gespielt, so wo man jeden Tag woanders spielt. Das war eine super Schule, aber eben immer in hauptsächlich kleineren Rollen. Ich habe dann aber auch viel Kabarett-Chanson gemacht zum Beispiel. Also weil Schauspiel war immer was. Schauspiel hätte ich auch noch studieren wollen, aber da war ich dann auch schon zu alt. Immer bin ich für irgendwas zu alt. Und deshalb habe ich immer viel Kabarett-Chanson gemacht, dann auch ganz alleine auf der Bühne. Das heißt, ich habe eine Menge Bühnenerfahrung und das ist natürlich auch wichtig, wenn man Sänger und Sängerinnen, die auf der Bühne stehen, unterstützt, dass man selber weiß, wie sich's da oben anfühlt. Mit so ganz banalen Sachen manchmal, wie ist ein Kostüm oder wie ist eine Bühne beschaffen, wenn man selber weiß, wie akustisch Bühnen einen fertig machen können. Oder ich weiß, ich war mal zu einem Vorsingen auf einer Bühne, keiner hat mich vorgewarnt, wo so eine Schräge war, was das mit dem Körper macht. Also es sind alles so Dinge. Die sind natürlich wichtig, wenn Sänger und Sängerinnen zu mir kommen. Deshalb bin ich froh über die Bühnenerfahrung, die ich gemacht habe, weil ich das mit einbringen kann. Ne? Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich unterrichte einfach wahnsinnig gerne, schon sehr früh. Und deshalb war das jetzt nicht so was von, ah, jetzt kann ich nicht singen, dann muss ich wohl unterrichten. Das ist es bei mir nie gewesen. Und mich haben einfach diese Themen dann so interessiert. Und dann hat man natürlich viel Zeit, einfach wenn man jetzt nicht noch sich ständig auf irgendwelche Rollen vorbereitet, hat man viel Zeit, wirklich diesen Job der Gesangspädagogin sehr, sehr ernst zu nehmen. Und das habe ich einfach gemacht und deshalb vieles gelernt, wo ich gedacht habe, wow, das gehört eigentlich damit rein. Anatomie, Physiologie zum Beispiel und dann mit den Faszien und dann eben zu merken, das Nervensystem und wie kommt das dann alles zusammen? Und ich singe ja schon selber auch noch für mich. Das heißt, ich merke die Einflüsse, die das hat. Ich probiere alle Übungen aus, die ich mit meinen Leuten mache. Also all diese Dinge kenne ich aus eigenem Erleben, ne? Und deshalb kann ich es, glaube ich, auch so gut weitergeben und kann auch sagen, hey, Profis sind bei mir herzlich willkommen, auch weil ich einfach über diese Themen Bescheid weiß. Und ich habe mich einfach viel damit beschäftigt. Die haben sich viel mit ihrer Stimme beschäftigt und ich habe mich viel damit beschäftigt, wie kann man mit der Stimme noch anders umgehen.
Super. Total wertvoll. Ist auch gut, dass du nochmal so einen Bogen gespannt hast. Ich merke, ich als Psychologin, ich habe oft so dieses Verständnis, ja, ich verstehe, wenn du sagst, ich bin traurig, weil ich jetzt zu alt bin zum Singen, sorry, wenn ich es nochmal sage, dann ist mir klar, dass du natürlich gesungen hast. Also ich mag jetzt den Fokus nicht nur da drauf lassen. Genau. Was wäre noch interessant? Hast du, ich mag noch den Bogen zum Selbstbewusstsein schlagen. Was hat für dich all das, was du da gelernt hast, mit dem Selbstbewusstsein verändert?
Ach, das ist eine sehr spannende Frage. Schon wieder eine, wo ich gleich sehr emotional werde, weil das ist ein schweres Thema gewesen für mich. Und das hat viele, viele, viele Jahre gebraucht. Also ich bin am Anfang, als ich angefangen habe mit Singen, gab es einfach eine sehr große Freude. Und dann kam ich ins Studium und dann war diese Freude nicht mehr da, weil im Studium, dadurch, dass ich einfach nicht super spitzenmäßig schon singen konnte, habe ich sehr viel Ablehnung erfahren. Und mein erster Umgang damit war, anstatt zu spüren, wie wenig selbstbewusst ich eigentlich bin, war dieses, ich habe immer schon eine Menge Power gehabt, war immer dieses Dagegengehen. In der Hochschule in Hannover kannte mich irgendwann jeder, weil ich einfach, wenn irgendwas ungerecht war, hat man das gehört, weil ich sozusagen immer dafür eingetreten bin. Das hat aber was gemacht. Ich habe sozusagen über viele Jahre mein fehlendes Selbstbewusstsein damit ausgeglichen, dass ich immer was Bestimmtes nach außen gezeigt habe, was auch in der Stimme hörbar war. Dieses wirklich stark sein, aber auch dieses dagegen sein. Also es war ganz viel dieses, ne, wenn ich nicht das bekomme und so geliebt werde, wie ich bin, oder das, dass ich ganz viel so dieses, boah, aber ihr werdet mich noch kennenlernen, gehabt habe. Und das ist was, was ich über die vielen, vielen, vielen Jahre in der Therapie gelernt habe, irgendwann zu akzeptieren, dass mein Selbstbewusstsein nicht wirklich aus sich selbst, also sich Selbstbewusstsein ist das eine, und dann zu einem Selbstbewusstsein zu kommen, was man dann auch transportieren kann, das hat einfach viel Zeit gebraucht, weil mir selbstbewusst zu werden hat vor allen Dingen nach all diesen Jahren von wirklich Power und Wut erstmal dazu geführt, dass ich über lange, lange Zeit sehr traurig war und erstmal die gesamte Verunsicherung gespürt habe, die ich da hatte. Also keine Spur von Selbstbewusstsein im Sinne von, boah, die ist aber selbstbewusst. Und das hat viel gekostet. Also hat mich viel Entwicklung und viel Tränen, kann ich wirklich sagen, gekostet, irgendwann zu spüren, wo ist das, was sich selbstbewusst ist und was damit ein Selbstbewusstsein nach außen tragen kann, was wirklich nur damit zu tun hat, das bin ich und so bin ich in Ordnung, wie ich bin. So bin ich auch in Ordnung, mit dir hier im Interview zu sitzen und jetzt auch hörbar zu weinen.
Ja, berührt
Und
zu
das zu
sein.
verstehen, dass das selbstbewusst ist, weil ich mir dessen bewusst bin, was in mir ist, und mich nicht mehr schäme dafür, dass ich jetzt so bin. Das ist für mich mittlerweile Selbstbewusstsein. Und aus dem entsteht ja alles Mögliche. Da entsteht Kreativität, da entsteht Freude, da entsteht auch Kraft. Ich habe immer noch eine unglaubliche Power. Sonst hätte ich damals auch gar nicht mit dieser Masche, sag ich jetzt mal, reagieren können. Die ist ja da. Nur die ist jetzt dadurch, dass der andere Teil auch da ist, kann ich die ganz anders leben. Und von daher denke ich, für mich ist Selbstbewusstsein etwas, dass wir uns selbstbewusst sind und das wirklich auch nach außen tragen. Also im wahrsten Sinne des Wortes authentisch sind, auch wenn dieses Wort so ein Modewort ist und so. Aber in der Tiefe des Wortes ist es ja was ganz, ganz Schönes und was ganz Wichtiges, dass wir uns wirklich zeigen, wie wir sind. Und da sind wir eben alle unterschiedlich und gehen unterschiedlich mit den Dingen um.
Genau. Und du hast es jetzt in deinen eigenen Worten beschrieben, das ist eben das, wie ich mit dem Nervensystem da auch dran gehe, dass wenn wir im Kampf-Flucht-Modus sind, da ist das Selbstbewusstsein nicht zugänglich, da muss man dann oft was vorspielen und das ist auch das, was die Menschen tun. Und wenn ich im Verbundenheitsmodus bin ich in Verbindung mit mir, auch mit den Gefühlen und dann kann ich da sitzen und weinen und sagen, das ist das, was jetzt gerade da lebendig ist und was jetzt gerade sich einfach zeigt. Genau. Ja, wow.
Wer hätte das gedacht, wo uns das alles hinbringt, was wir hier gerade so miteinander besprechen? Wie
Wo
schön.
uns das hinführt, genau. Ich danke dir, Hilkea, für dieses wundervolle und sehr berührbare, nahbare Interview, dass du
Ja.
dein Wissen, deine Gefühle, dass du das alles mit uns geteilt hast, deine Erfahrung.
Ja, ich danke dir, weil das war ein wirklich, wirklich schönes Gespräch, so wo ich jetzt auch so das Gefühl hatte, es passt auch irgendwie gerade alles so. Und es war ja sehr berührend. Das mag ich gerne, wenn Gespräche auf eine Art und Weise sein können, dass ich mich selber auch dabei fühlen kann und das teilen kann. Ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll. Ich glaube auch, das ist eines der wichtigsten Dinge, die wir als Menschen nach außen zeigen können und die wir vielleicht auch anderen durch das eigene Beispiel irgendwie zeigen können, dass das eigentlich was ganz, ganz Schönes ist. Ich glaube, dass das ein ganz wertvoller Beitrag ist, gerade in einer Welt mit so viel Krisen und Kriegen, finde ich, ist das genau der Aspekt, den es braucht. So, diesen Kontakt einfach zu spüren von Mensch zu Mensch. Das ist völlig egal, ob du als Psychologin arbeitest, ob ich als Gesangslehrerin arbeite, ob ich irgendwas schreibe, ob du was schreibst, ob wir einen Podcast machen. Das ist, glaube ich, einfach das Wichtige und das ganz Wertvolle da drin, einfach zu wissen, dass das ist das, was es braucht.
Das stimmt. Das ist die Essenz. Und wenn es in Beziehungen, wenn bei Paaren das ankommt, dass es wichtig ist, in Beziehung zu sich zu sein, und dann ist es möglich, alles zu lösen. Dann ist es Gold wert. Und ich bin der Meinung, dass dieses Wissen ums Nervensystem Kriege beenden kann, dass das den Frieden bringen kann. Weil wer in Kontakt mit sich ist, der wird, ja, der kann ja gar nicht kämpfen, der kann ja gar nicht gegen andere sein, sondern der hat ein Interesse an Verbundenheit.
In manch einem meiner Blogartikel steht es auch immer wieder zwischendurch drin, dass ich das glaube, dass es so weitreichend sein kann, wenn wir das wissen und wenn sich da jeder mit seinem eigenen Nervensystem beschäftigt. Ja.
Genau. Gut, dann mag ich es hier stehen lassen. Ich danke dir nochmal ganz herzlich. Und wer jetzt Profi ist, der darf gerne, ich mache gerne den Link zu deiner Seite unten in die Shownotes, dass sie dich finden können. Und sonst haben wir jetzt einfach die Welt beschenkt mit deinem Wissen. Und Profis dürfen sich gerne bei dir melden. Und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag.
Dankeschön.
Und dir, liebe Hörerin, wünsche ich auch einen schönen Tag, und ich freue mich, dass du uns gelauscht hast, und ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis bald.